Ja, ich habe heute etwas spontan die Predigt übertragen bekommen. Der Klaus hat sich freiwillig in Quarantäne begeben. Er hätte normalerweise predigen sollen, aber er war in Kontakt mit jemandem, der an Corona erkrankt war. Von dem her hat er mich gefragt und ich konnte nicht Nein sagen. Ich konnte ihm diese Bitte nicht ablehnen. Habe was aus meiner stillen Zeit einfach aufbereitet als Predigt, was mir auch schon länger auf dem Herzen liegt. Spannend fand ich, dass wir haben uns nicht abgesprochen, was Bogdan gesagt hat, auch was sonst an Zeugnissen gekommen ist, dass es so gut in das Predigtthema insgesamt hineinpasst. Wir sehen, dass Gott auch diese Dinge leitet und führt und ich bin froh darüber. Ja, heute möchte ich euch ein Stück mitnehmen in den Timotheusbrief. Man kann natürlich, der Brief ist sehr tiefgehend und man kann sicher nicht alle Themen, die da drin beleuchtet werden, in einer Predigt erfassen, aber ich möchte auf spezielle Punkte eingehen und freue mich, wenn ihr aufmerksam dabei seid. Es geht um den ersten Timotheusbrief und zunächst mal möchte ich euch Timotheus vorstellen. Timotheus, der Name heißt, der Gott ehrt. Und das ist ein Name, der wirklich auch für das Leben von Timotheus steht. Er war jemand, der Gott in jeder Phase seines Lebens als Christ geehrt hat. Es handelt sich bei ihm um einen jüngeren, sehr engen Mitarbeiter und Freund des Paulus. Paulus bezeichnet ihn als einen Sohn, der durch seine Mutter und Großmutter früh im Glauben unterwiesen wurde und sich für Jesus entschied. Er war ein treuer Begleiter des Paulus auf all seinen Reisen oder auf vielen seiner Reisen und folgte ihm an viele Orte. Bis zum Schluss auch in Rom in der Gefangenschaft, wo man annimmt, dass er ihn bis zum Schluss begleitet hat. Der Timotheus wurde von Paulus in Ephesus zurückgelassen, mit dem Auftrag, einige Dinge zu regeln, für die Paulus keine Zeit mehr fand und die er Timotheus anvertraute. Er vertraute Timotheus und er vertraute ihm Dinge an, die er noch regeln musste. Ähnlich hat es Paulus auch mit Titus gemacht, den er in Kreta in der Gemeinde zurückließ. Und an diese beiden Mitarbeiter hat er deshalb die sogenannten Pastoralbriefe verfasst. Das ist der erste Timotheus, dann der Titusbrief und am Schluss der zweite Timotheus. In diesen Briefen gibt er den beiden Anweisungen, auch organisatorisch geistlicher Art. Er gibt ihnen viel Ermutigung und wertvolle Tipps im Umgang mit den Gemeindegliedern und mit Angriffen, die auf die Gemeinde einprasseln werden, von denen er weiß oder sie schon ahnt oder die ihm der Geist auch gezeigt hat, die kommen werden. Und aus dem Grund können wir auch sehr viel heute lernen von Timotheus und auch von Titus. Wir Älteste können viel mitnehmen, weil auch sehr viele Tipps für die Gemeindeleitung dabei sind, aber auch für Mitarbeiter sind Tipps dabei und Hinweise. Und selbstverständlich auch als Gemeindeglied können wir viel lernen, weil Paulus sehr scharf aufdeckt, welche Gedanken und Strömungen manchmal auf unsere Gemeinde eintreffen, wo wir vielleicht selber auch betroffen sind davon. Und Paulus deckt es gut auf, er benennt es und er sagt auch, wie man damit umgehen soll. Ja, deshalb lasst uns das heute mal anschauen miteinander. Und da habe ich eine Frage. Was ist das Ziel der Weisung oder der Anweisung? Das ist nämlich ein zentraler Punkt in dem Brief. Was ist das Ziel der Weisung oder Anweisung? Und ich möchte dazu im 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 5 lesen. Aber das Ziel der Anweisung ist Liebe, aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Aber das Ziel der Anweisung ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Falsche Versangabe auf meiner Präsentation. Lasst euch davon nicht beirren, es ist Vers 5. Ja, was ist das? Was ist ein Ziel? Ein Ziel ist was, was ich erreichen möchte, nachdem ich strebe, etwas, was erfüllt werden soll, nachdem ich mich und mein Leben ausrichte, mein Denken und Handeln darauf einstelle und versuche, das zu erreichen. Also das ist ein Ziel. Wenn hier von Liebe gesprochen wird, dann ist das griechische Wort Agape gemeint. Das ist die selbstlose oder sich selbst aufopfernde Liebe zu Gott, zu den Mitgläubigen und auch zu den verlorenen Menschen im Allgemeinen. Aus reinem Herzen, die Liebe aus reinem Herzen soll gefördert werden, also rein ist sauber, ohne Fehler, völlig, vollkommen, nicht egoistisch, nicht fleischlich, nicht auf den eigenen Vorteil bedacht, sondern eben rein. Das Herz ist die innere Motivation, der Antrieb, die Wünsche, die Sehnsüchte, die ich habe. Dann soll der Glaube mit gutem Gewissen gefördert werden. Also wenn ich ein gutes Gewissen habe, dann weiß ich, dass das, was ich tue, richtig ist. Dass das, was ich tue, von Gott gewollt ist, dass mein Handeln dem entspricht, was Gott will von mir. Dann kann ich ein gutes Gewissen haben, dann ist es in Ordnung. Und der ungeheuchelte Glauben ist ein Glaube, der ehrlich ist, der wahrhaftig ist. Heute würde man sagen authentisch oder geradlinig, ohne falsch, ohne Fassade. Und der unerschütterlich an der Hoffnung auf Jesus und seiner guten Botschaft festhält. Also das Ziel der Anweisung ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Und das müssen wir uns merken. Ich habe es mal noch mit anderen Worten ausgedrückt. Jede Unterweisung, die in der Gemeinde erfolgt, soll zum Ziel haben, dass sie Liebe in den Menschen hervorbringt, sodass diese mit reinem Herzen und einem guten Gewissen ihren ungeheuchelten Glauben leben und weitergeben können. Was war in Ephesus passiert? Weshalb schreibt Paulus das an Timotheus? Es gab einige Gemeindeglieder, die angefangen haben, eine andere Richtung zu lehren, als es Paulus tat. Und er ermahnt Timotheus, diese Gemeindeglieder wieder zurechtzubringen. Aus Kapitel 6 wissen wir, dass es darum ging, dass jüdische Gebote oder andere Verhaltensweisen teilweise wieder eingeführt werden sollten. Gesetze, Gebote, Verhalten, irgendwelche Übungen, die man machen soll, um irgendwie eine weitere Stufe des Glaubens zu erreichen oder so in die Richtung ging das. Übungen, wo man in der Nachfolge weiterkommt und so weiter. Das gab es dort und außerdem diskutierten die Juden endlos über Geschlechtsregister. Sogenannte Geschlechtsregister und Fabeleien. Das ging dann so weit, dass sie mehr und mehr die Lehre der Apostel in Frage gestellt haben und darüber stritten, anstatt ihren eigentlichen Auftrag in der Gemeinde wahrzunehmen, nämlich den Glauben zu fördern und Gottes Plan in der Gemeinde zu verwirklichen. Sie haben das Ziel aus den Augen verloren und haben sich über Nebensächlichkeiten zerstritten und diskutiert und dabei eben die Menschen und den Auftrag aus dem Blick verloren und Gott. Und das Schlimme ist, durch ihr Verhalten, durch diese Diskutiererei um Geschlechtsregister, haben sie die übrige Gemeinde verunsichert. Leute, die nicht stark im Glauben sind, die erst vielleicht frisch dazugekommen waren, die noch nicht so viel wussten, die haben sie verunsichert und ihren Glauben ins Wanken gebracht. Und dem muss man entgegenstehen als Gemeindeleitung. Ja, ich habe mir dann die Frage gestellt, worüber diskutieren wir heute? Was sind unsere Geschlechtsregister und Fabeleien? Ein Beispiel aus jüngerer Zeit. Ich habe mitbekommen, dass einige Jüngere an einer Veranstaltung waren, die sich den ganzen Tag mit dem Thema Prädestination, also Vorherbestimmung, befasst hat. Und der Dozent vertrat dabei eine sehr einseitige Richtung. Und es kam dabei dann zu gefühlt endlosen Diskussionen, was nun richtig und was nun falsch ist. Und das Endergebnis war, dass einige Teilnehmer am Ende mehr verunsichert waren, als dass sie gefördert wurden und der Glaube dadurch ins Wanken geriet. Und dazu muss ich sagen, das ist sicher ein interessantes Thema, über das man sich auch mal Gedanken machen kann. Keine Frage, weil es wird in der Bibel davon gesprochen. Aber ich sage euch auch eins, wir werden zu diesem Thema keine endgültige Meinung und Richtung erlangen können. Über das Thema streiten sich namhafte Theologen schon Jahrhunderte und bekriegen sich Gruppen von Christen über dieses Thema. Also das ist kein Thema, was man jungen Christen weitergibt. Zumindest nicht einseitig. Und schon gar nicht, wo man den ganzen Tag drüber redet. Das führt auf jeden Fall zur Verunsicherung. Und das war in dem Fall eher kontraproduktiv. Weil, wenn wir das Ziel hier nochmal uns anschauen auf der Präsentation, jede Unterweisung, die in der Gemeinde erfolgt, soll zum Ziel haben, dass sie Liebe in den Menschen hervorbringt, sodass diese mit reinem Herzen und einem guten Gewissen ihren ungeheuchelten Glauben leben und weitergeben können. Noch ein weiteres Beispiel. Gerade in der jetzigen Zeit von der Corona-Pandemie und allen Verwerfungen, mit denen wir zu tun haben, haben sich auch zahlreiche Mythen entwickelt und extreme Meinungen, die in die eine und die andere Richtung gehen. Die einen sind total gegen jegliche Gesundheitsmaßnahme und verteufeln die Regierung. Sie vermuten und spekulieren, dass andere Interessen dahinter stecken und nehmen die ganze Sache auf die vielleicht allzu leichte Schulter. Andere wiederum sind ängstlich, völlig auf Seiten der Regierung, setzen jede Maßnahme in vorauseilendem Gehorsam noch strenger um als vorgeschrieben. Dabei verurteilen sie die andere Seite als potenzielle Gefährder oder Mörder. Beide Meinungen und alles, was dazwischen ist, findet man auch in der Gemeinde. Und es wird auch über soziale Medien wie Facebook, WhatsApp, YouTube und Co. gepostet, sodass es zu uns in die Gemeinde auch eindringt von außen. Und auch wie schon beim ersten Beispiel, auch solche Äußerungen hinterlassen eher Unsicherheit, als dass sie einem weiterhelfen. Wir Älteste entscheiden uns in den ganzen Informationswirrwarr für einen Weg, die staatlichen Auflagen im Sinne der Gemeinde zu erfüllen, und gleichzeitig werden Statements veröffentlicht, die genau das hinterfragen. Das hinterlässt verunsicherte Gemeindeglieder, die dann eventuell sogar schon ein schlechtes Gewissen haben, wenn im Gottesdienst gesungen wird. Und auch das ist nicht zielführend. Ja, bei all dem müssen wir immer das Ziel im Auge bewahren und behalten. Nämlich, dass die Liebe in den Menschen hervorgebracht wird, sodass sie ihren Glauben aus reinem Herzen und gutem Gewissen leben können. Deswegen stellen wir uns die Frage bei allem, was wir von uns geben, fördert das, was ich von mir gebe, dass der Zuhörer oder Leser erstens mehr Liebe zu Gott und den Mitmenschen entwickelt und zweitens mit seinem Gewissen ins Reine kommt und drittens besser und wahrhaftiger seinen Glauben leben kann? Das ist die Maxime der Verkündigung, der Unterweisung und der Lehre. Und darauf sollten wir uns besinnen, wenn wir was veröffentlichen. Ja, gehen wir weiter im Text. Paulus geht jetzt mehr ins Detail und gibt Timotheus eine Art Fahrplan mit, wie er dieses übergeordnete Ziel erreichen kann. Auf was soll Timotheus Wert legen bei dem, was er den anderen beibringt und was er der Gemeinde auch, was er auch in der Gemeinde organisatorisch einführt? Und dabei stellt Paulus einen Vers in den Mittelpunkt aus Kapitel 1, Vers 17. Dem Gott der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gott soll in allem geehrt werden. Was heißt es im Einzelnen? Was soll die Gemeinde tun? Lesen wir mal in Kapitel 2, Vers 1. Vor allem lege ich dir nahe, lass flehen, Gebete fürbitten, Dank für alle Menschen dargebracht werden. Also Paulus ermahnt zuallererst vor allem. Ermahnt, er legt nahe, er fordert auf, das zu tun, was am wichtigsten ist, nämlich mit Flehen, Gebeten, Bitten, Fürbitten, Dank oder Danksagung vor Gott für alle Menschen einzutreten. Also das Gebet ist ihm wichtig. Das Gebet muss auch uns wichtig sein. Das ist das Erste, was er sagt, zuallererst, am wichtigsten. Flehen ist ein eindringliches, demütiges, inständiges, voller Verzweiflung, bittendes Herantragen von schweren Situationen und Nöten zu Gott hin. Fürbitten, wir verwenden uns für andere Menschen und beten speziell für sie. Danksagung, das hat der Bogdan vorhin so schön gesagt. Wir erinnern uns an die Gnade und Freundlichkeit unseres Herrn und schütten unser Herz in Dankbarkeit vor ihm aus. Also das sind Inhalte der Gebete. Und deswegen möchte ich unser Ziel noch um einen weiteren Punkt erweitern. Jede Unterweisung soll zum Ziel haben, dass sie die Liebe in den Menschen hervorbringt, sodass sie mit reinem Herzen und einem guten Gewissen in ihren ungeheuchelten Glauben leben und weitergeben können. Dazu gehört, dass die Gemeinde für alle Menschen betet. Das ist das Erste, was sie machen sollen. In den weiteren Versen, Vers 2 und 3, geht es weiter und er sagt da, insbesondere für Könige und alle, die in höherer Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Ehrfurcht und Ehrbarkeit, denn dieses ist edel und angenehm vor Gott, unserem Retter. Also wir sollen besonders für die Regierenden und alle, die Macht haben oder in hoher Stellung sind, beten. Zum Beispiel die Bundesregierung, die Landesregierung, die Kommunalregierung, der Bürgermeister, die Landratsämter, Beamte und alle, die irgendwas zu sagen haben. Für die sollen wir beten. Das will Gott von uns. Er hat die Regierenden eingesetzt, kann man in Römer 13 nachlesen. Er hat sie in der Hand, sie haben von ihm Vollmacht bekommen, den Staat so zu organisieren, dass ein Leben in Frieden und Wohlergehen möglich ist. Die staatliche Autorität soll also von uns Christen auf jeden Fall respektiert werden. Das hat auch seine Grenzen, ja. Es hat seine Grenzen, nämlich wenn der Staat sich zu sehr in die Angelegenheit der Gemeinde einmischt, hineinregiert und die Christen daran hindert, Gottes Wort gehorsam zu sein oder wenn er verlangt, gegen biblische Prinzipien zu handeln. Das ist die Grenze. Dann schreibt William MacDonald treffend, ein Christ sollte sich nicht an Revolutionen oder Gewaltanwendung gegen die Obrigkeit beteiligen. Er darf sich jedoch einfach weigern, einer Anweisung zu gehorchen, die dem Wort Gottes entgegensteht. In diesem Fall soll er still und unterwürfig die entsprechenden Folgen tragen. Also ich möchte es jetzt nicht weiter vertiefen, sonst sitzen wir noch länger hier. Können wir gerne mal an anderer Stelle machen. Aber eins ist klar, wir sollen für die Regierenden beten. Das steht in Vers 2 und 3. Hier ist also nicht die Rede davon, dass wir uns gegen die Regierenden auflehnen, sie verachten, sie beleidigen und beschimpfen, sondern davon, dass wir für sie beten und die Anliegen in Gottes Hand legen. Weil er ist der, dem die Ehre gebührt. Wir vertrauen ihm damit. Wir erkennen an, dass er der Einzige ist, der an der Situation etwas ändern kann. Wir machen ihn damit zum wirklichen Herrn oder wir verherrlichen ihn. Er kann und wird uns in jeder Situation beistehen. Nichts entgleitet ihm. Das ist unsere Hoffnung. Was sollen wir denn in Bezug auf die Regierenden und auch auf die anderen Menschen beten? Lesen wir Vers 4 bis 6. Der will, also ich lese mal vielleicht von Anfang weg. Vor allem lege ich dir nahe, lass flehen, Gebete, Fürbitten, Dank für alle Menschen dargebracht werden, insbesondere für Könige und alle, die in höherer Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller rechten Ehrfurcht und Ehrbarkeit, denn dieses ist edel und angenehm vor Gott, unserem Retter. Der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist einer Gott und einer Mittler zwischen Gott und Menschen, ein Mensch, Christus Jesus, der sich selbst als stellvertretendes Lösegeld für alle gab, das Zeugnis zu seiner bestimmten eigenen Zeiten. Also Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Und so deswegen sollen wir auch für alle Menschen beten. Dabei möchte ich sagen, das soll jetzt kein Plädoyer für Allversöhnung sein, dass also wirklich alle Menschen, egal was sie tun, gerettet werden. Das ist hier nicht gemeint. Es ist Gottes Wunsch, dass alle Menschen gerettet werden. Aber sie müssen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und sie müssen Jesus anerkennen, der als Mensch auf die Erde kam und sich stellvertretend für uns als Mittler und Erlöser ans Kreuz hat schlagen lassen, der gestorben ist für uns. Und der nur über diesen Weg, nur über dieses Opfer den Weg frei gemacht hat, um zu Gott zu kommen. Das sollen wir beten. Also wir halten fest, um das Ziel zu erreichen, es ist vorrangig wichtig, dass wir als Gemeinde beten für alle Menschen, insbesondere für die Regierenden. Dann lesen wir weiter in Vers 8. Es ist also mein Wille, schreibt Paulus, dass die Männer an jedem Ort beten und dabei heilige und reine Hände aufheben, ohne Zorn und Bedenken. Das war aus Janssen, ich möchte es mal gerne noch aus der neuen Genfer Übersetzung vorlesen, weil ich es sehr treffend finde. Ich möchte, und das gilt für alle Zusammenkünfte der Gemeinde, dass die Männer, wenn sie ihre Hände zu Gott erheben, ein reines Gewissen haben, keinen Groll gegen jemanden hegen und untereinander nicht zerstritten sind. Also hier wird jetzt die Aufmerksamkeit auf die Männer in der Gemeinde gelegt. Sie haben eine besondere Verantwortung und sollen an jedem Ort mit einem reinen Gewissen beten. Und wenn es einen Konflikt zwischen Brüdern gibt, dann muss man das klären, damit kein Streit entsteht. Weil Streit verhindert Gemeinschaft und Gebet und wir sollten hier auf jeden Fall unsere Beziehung im Auge behalten. Wenn es was zu klären gibt, einfach tun. Dann lesen wir weiter, Vers 9 bis 11. Ebenso auch, dass die Frauen sich selbst in schicklichem Betragen schmücken, verbunden mit Zurückhaltung und einem gesunden Sinn und Züchtigkeit, nicht in Flechtwerk oder Gold oder Perlen oder kostspieliger Kleidung, sondern, was Frauen ziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen, durch gute Werke. Eine Frau lerne in Stille in aller Unterordnung. Während die Männer in der Gemeinde mit reinem Gewissen beten sollen, sind die Frauen aufgefordert, sich durch gute Werke zu schmücken. Sie bekennen sich zu Gott und ehren ihn in aller Stille und Unterordnung. Ihr Leben ist ihr Zeugnis in der Gemeinde. Gott hat den Männern die Verantwortung und Autorität übergeben, in der Gemeinde zu lehren und die geistliche Richtung vorzugeben. Dies sollen die Frauen akzeptieren. Damit ist nicht gesagt, dass die Frauen keine guten Ideen hätten oder sonst irgendwie nicht dazu in der Lage wären. Vielleicht sind sie es manchmal sogar besser als die Männer, weiß ich nicht. Aber es ist einfach nicht ihre Aufgabe in der Gemeinde. Gott hat den Männern diese Aufgabe gegeben und die Männer müssen sie wahrnehmen. So viel zu dem Thema, auch das werde ich jetzt nicht weiter vertiefen. Also, um das Ziel zu erreichen, ist es wichtig, dass die Männer beten, insbesondere für die Regierung. Sie sind aufgefordert, ihre Verantwortung wahrzunehmen und die Gemeinde ins Gebet zu führen. Die Frauen sollen durch ihr Leben Gott verherrlichen. Ja, dann geht es weiter in Kapitel 3. Und jetzt lese ich die Stellen nicht mehr im Einzelnen, weil es dauert sonst zu lang, die Zeit rennt sonst davon. In Kapitel 3, Vers 1 bis 7. Schon muss man was trinken. Kapitel 3, Vers 1 bis 7 wird Timotheus aufgefordert, männliche Aufseher als Gemeindeleiter einzusetzen. Das ist eine berühmte Stelle, so eine ähnliche gibt es auch im Titusbrief. Dort wird Titus aufgefordert, Gemeindeleiter einzusetzen in der Gemeinde in Kreta. Und hier soll Timotheus in Ephesus eine Leitung einsetzen. Diese sollen bestimmte Voraussetzungen erfüllen, die sie befähigen, mit Gottes Hilfe die Gemeinde zu leiten und die geistliche Richtung vorzugeben. Und es müssen Männer sein, die halt auch schon ein wenig gestanden sind im Glauben, damit sie nicht von jeder Lehre hin und her gerissen werden oder womöglich fallen. Dann in den Versen 8 bis 13 im dritten Kapitel sollen Diakone oder Diener oder Mitarbeiter, würde man heute vielleicht sagen, eingesetzt werden. Das können Männer und Frauen gleichermaßen sein. Auch für sie gelten bestimmte Voraussetzungen, die sind aber nicht so weitgehend wie bei den Aufsehern. Genau. Es braucht also, damit wir das Ziel erreichen, was ich jetzt schon ein paar Mal genannt habe, braucht es auch eine Organisation in der Gemeinde, eine gewisse Struktur. Jemand muss sagen, wo es lang geht. Die Arbeit muss auf verschiedene Schultern verteilt werden. Die Lehre wird so auch etwas individuell weitergegeben und kann vertieft werden in den einzelnen Gruppen. Das ist so die organisatorische Seite. Und darüber stehen geistliche Leiter, geistgeleitete Menschen, die eben das Ganze leiten. Und das soll und wird die Gemeinde schützen vor Angriffen. Das ist eine Struktur, die die Gemeinde davor bewahrt, in Irrlehren oder so zu verfallen, in irgendwelchen falschen Lehren nachzurennen. Ja, warum wurde der Brief geschrieben? Und das ist auch was wir uns vergegenwärtigen müssen. Also Paulus hatte die Befürchtung, dass er nicht rechtzeitig zurückkommt und er schreibt den Brief, damit du weißt, wie diejenigen sich verhalten sollen, die zum Hause Gottes gehören. Also es betrifft wie wir uns verhalten sollen. Zur Gemeinde des lebendigen Gottes, die der Stützpfeiler und das Bollwerk der Wahrheit ist. Wie groß ist diese Wahrheit? Wie einzigartig ist das Geheimnis, auf das sich unser Glaube gründet? Er, der zu uns kam als Mensch von Fleisch und Blut, der als Sohn Gottes beglaubigt wurde durch Gottes Geist und der den Engeln erschien in seiner Macht. Er wurde verkündet unter den Völkern, im Glauben angenommen in aller Welt und im Himmel mit Herrlichkeit gekrönt. Das Glaubensbekenntnis gilt auch noch heute. Diese Wahrheit wird in der Gemeinde verteidigt. Wir sind der Stützpfeiler und das Bollwerk und beschützen diese Wahrheit. Und deswegen sollen wir uns auch entsprechend verhalten. Lasst uns in allem darauf achten, dass die Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen in ungeheuchelten Glauben gefördert wird. Dass wir Jesus groß machen und verherrlichen, der sich selbst für uns geopfert hat am Kreuz, der gestorben ist, weil wir uns selbst nicht retten können. Lass uns Jesus groß machen und verherrlichen, indem wir für alle Menschen beten und unsere Verantwortung als Leiter und Mitarbeiter wahrnehmen. Ja, ich möchte so ein bisschen noch den Rest vom Brief überfliegen. Ich habe mich dabei an eine Aufstellung von Ernst Eby gehalten. Aber ich finde es noch wichtig, dass wir das noch ganz kurz durchsprechen, dass ihr es mal kurz gesehen und gehört habt. Was können wir im Detail tun? Also der weitere Brief, da geht Paulus jetzt immer mehr ins Detail, in die einzelnen Gruppen und Menschen, Personen, Arten und Sorten rein und sagt, was man machen kann, wie sich die Gemeinde verhalten soll. Und zwar gegen scheinheilige Verführer, wie man sie erkennt, gegen ungeistliche Frömmigkeit, also gegen Dinge, die eingeführt werden sollen, Übungen oder zusätzliche, was weiß ich, irgendwas, was man machen muss, damit man noch frommer wird. Dann wie in der Gemeinde Seelsorge betrieben werden soll, einmal an sich selbst, wie man darauf achtet. Also es gibt ein Seminar, das heißt Psychohygiene, das ist vielleicht ein modernes Fremdwort dafür. Also wie man an sich selbst Seelsorge macht, worauf man achtet, dass man darauf aufpasst, dass man sich mit den richtigen Dingen beschäftigt und wie man Entscheidungen fällt. An Jung und Alt, an jungen Witwen, an älteren Witwen, an jungen Witwen, an Ältesten und an Knechten. Das sind die Stellen, die dazu aufgeführt werden. Und in Kapitel 6, was kann die Gemeinde tun gegen fromm verkleidete Selbstsucht? Also wie kann man sie erkennen und die Probleme, die die Liebe zum Geld hervorbringt? Also da spricht er im Prinzip vom Wohlstandsevangelium und zitiert ein Zitat, was bekannt ist: Geldliebe ist eine Wurzel allen Übels. Also wenn man dem Geld hinterherhängt oder auch den Besitz und sein Leben darauf ausrichtet, das ist die Wurzel allen Übels und dagegen gilt es natürlich auch anzugehen und das aufzudecken. Ja, nach all den praktischen Anweisungen zum Schluss noch die letzten paar Verse zusammengestellt an Timotheus, aber natürlich auch an uns Gläubige. Ich lese sie vor aus der neuen Genfer Übersetzung. Du aber gehörst Gott und stehst in seinem Dienst. Halte dich daher von all diesen Dingen fern. Dein Ziel soll etwas anderes sein. Ein Leben, das erfüllt ist von Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört, und gewinne den Siegespreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Erinnere dich immer wieder daran, dass du dich vor vielen Zeugen klar und offen zu deinem Glauben bekannt hast. Lieber Timotheus, bewahre das kostbare Gut, das dir anvertraut worden ist, mit aller Sorgfalt. Die Gnade sei mit dir. Dem kann ich nichts weiter hinzufügen. Amen.